Wir schreiben das Jahr 2020. Aus vielen Wohnzimmern hört man wildes, euphorisches Geschrei. Menschen springen von Sofas auf, reißen die Arme in die Luft oder werfen sich frustriert in die Kissen. Finger fliegen in atemberaubender Geschwindigkeit über Controller, während auf Bildschirmen unfassbare Tricks und Kombos zu sehen sind. Nostalgie und Adrenalin liegen in der Luft, vermischt mit den ikonischen Klängen von Punkrock und Hip-Hop. Ein Gefühl, das viele längst vergessen glaubten, kehrt mit voller Wucht zurück. Die Straßen sind zwar leerer als gewohnt, doch in digitalen Skateparks herrscht Hochbetrieb. Spieler pushen sich zu neuen Highscores, perfektionieren den perfekten Run und erleben das gleiche Hochgefühl, das vor über 2 Jahrzehnten eine ganze Generation gepackt hat. Die Magie ist zurück und sie ist besser als je zuvor. Denn dies ist nicht nur irgendein Tag im Jahr 2020. Es ist der Tag, an dem Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 die Welt im Sturm eroberte. Ein Remake, das nicht nur den legendären Skate-Vibe wiederbelebt, sondern ihn in moderne Perfektion gießt. Und genau dieses Gefühl wird bald erneut entfesselt. Denn während die Fans noch immer begeistert über Halfpipes schreddern, bahnt sich bereits das nächste Comeback an. Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 steht in den Startlöchern. Und die Skate-Revolution geht in die nächste Runde. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Pixel 2 Checkpoint.
Du kannst jetzt auch Hallo sagen.
Ja, darf ich Hallo sagen? Ich weiß, du kannst von deinen Einflug. Oh, okay. Ich warte, ich mach nochmal die Tür zu. Ja, moin. Das war ein sehr schönes Intro, Sebi.
Vielen Dank. Ja, ich glaube, man spürt direkt die Leidenschaft, die da mitschwingt, die ich da einfach für entwickelt habe. Denn es ist tatsächlich auch mich komplett betreffend. Ich habe vor über 20 Jahren, dieses Spiel, die ersten Tony Hawk-Spiele, allesamt durchgesuchtet bis zum geht nicht mehr. Und das halt wirklich auch mit Freunden in erster Linie. Also wirklich ein richtig tolles Koop-Spiel. Wobei Koop das nicht so ganz trifft. Man spielt ja gegeneinander. Aber man hat trotzdem jede Menge Spaß zusammen. Und ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, als es dann wirklich am 4.3. soweit war und Teil 3 und 4 im Remake angekündigt worden sind. So geil. Wirklich. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass es da einen Teaser zu gegeben hat bei Call of Duty Black Ops 6. Und tatsächlich, es hat sich bestätigt, am 4.3. kam dann wirklich die große Ankündigung mit einem, naja, ich sage mal etwas durchwachsenen Ankündigungstrailer. Aber dennoch, ich habe drüber hinweggesehen und ich glaube viele andere auch, die den Vibe trotzdem gespürt haben. Denn allein die Musik hat schon ausgereicht, um das Gefühl von damals direkt wieder hervorzurufen mit den Klängen von Ace of Spades. So schön. Ich freue mich schon. Wahnsinnig.
Ich wollte gerade gefragt haben, ob wir beide denselben Trailer gesehen haben, weil ich habe mich natürlich schlau gemacht und habe ebenfalls den Trailer mir reingezogen und dann dachte ich, schöner Start. Aber das ist ja ein ganz, ganz dickes Plus-Argument, die Soundtracks von den Games.
Ja, absolut.
Tony Hawk ist ja dafür, also die Games sind ja dafür bekannt, dass die voll durch die Decke gehen, dass die Musik einen mitreißt und man sich eigentlich direkt ins Spiel einfindet. Wenn man dann wirklich Bock hat, eben mit dem Board durch die Gegend zu brettern, die riskantesten Tricks zu wagen.
Ja, oh ja. Also die Soundtracks, die sind absolut legendär. Also ich höre heute immer noch in Dauerschleife Superman oder Police Truck, die von den ersten Teilen sind. Die sind großartig. Die haben sich so eingebrannt. Und wenn ich auch nur einen Akkord dieser Songs höre, bin ich sofort wieder in dem Gefühl von damals drin. Und das ist die einzig richtige Entscheidung, die Soundtracks auch von damals wieder so zu übernehmen.
Nice, ja. ja, kann man mal sehen, ne, was Musik alle für ein wichtiger Faktor ist. Ne? Ja. Die ersten paar Töne, die kommen und dann sitzt unser lieber Sebi bei sich im Zimmer und macht dann wild irgendwelche Ollis.
Und macht schon wieder den Controller kaputt. Ja, so ist
macht
es.
Macht schon wieder.
Und nicht, weil ich ihn gegen die Wand schmeiße. Nein, 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 nein. Sondern einfach nur, weil ich ihn tatsächlich so dermaßen malträtiere, dass das ganz gerne mal passieren kann. So zwei oder drei Controller hat es vielleicht mal gekostet. Zumindest damals auf der PlayStation, ja. Waren einige. Ah nee, also ja, wirklich, am 11.7. ist es soweit, ihr Lieben. Am 11.7. kommt der nächste Teil raus, Tony Hawk 3 und 4. Und es wird dann auch direkt mit auch für PC, PS5 und Xbox Series und ich glaube sogar für den Nintendo Switch veröffentlicht.
Verrückt. Nintendo, okay, ja,
ja,
okay.
Ja, 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 doch, durchaus. Ja, ja, ja. Ich denke mal, da werden wir wieder ein paar grafische Abstriche machen müssen bei der Nintendo, aber das grundsätzliche Spielgefühl wird vermutlich auch sehr gleich bleiben. Ich habe das Remake von Teil 1 und 2 auf der Nintendo nie gespielt, weiß nicht, wie es da ist, aber gut, ich sag mal so, für mich persönlich ist es eh weniger interessant, ich werde es dann eh auf dem PC spielen. Auch wenn sich das erstmal ein bisschen komisch anfühlen wird, weil ich auch das Remake von Teil 1 und 2 noch auf der PS4 gespielt habe. Und mich so ein bisschen davor sträube, sowas am PC zu spielen, weil das für mich immer ein Konsolenspiel war. Aber gut, aus Mangel an der PS5 werde ich den nächsten Teil mit Sicherheit auf dem PC spielen.
Ja gut, man muss aber ja jetzt sagen an der Stelle, man ist ja jetzt in einem Zeitalter, wo man controllerfreundlich auch vom Rechner mit dem Controller halt zocken kann.
Ja, das stimmt.
Das Feeling kommt schnell wieder. Aber es ist natürlich auch die ganze Atmosphäre, ne? Bist du jetzt locker flockig auf der Couch auf deinem Wohnzimmerfernseher und schmeißt das auf die Konsole an oder sitzt du dann halt an deinem Schreibtisch-Setup?
Ganz genau, ja. Ich glaube, das macht schon einen kleinen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich und ich werde damit auch wieder jede Menge Spaß haben, definitiv.
Ja, ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen angekündigt, ich sehe eine ganz neue Seite an dir. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Tony Hawk Pro-Skater-Fan bist.
Mhm.
Jetzt würde ich natürlich an der Stelle sagen, ne, weil du nicht auf Twitch unterwegs sind, streamst du das denn? Aber ja, wird ein bisschen schwierig mit den Soundtracks, oder?
Ja, definitiv wird das schwierig. Das wird quasi nichts. Also wenn man, das ist immer so das Sache natürlich für Content Creator, die können das nicht einfach so mal eben streamen. Und wenn, dann nur ohne den Soundtrack. Und ohne Soundtrack hatten wir ja eben schon gesagt, der ist halt einfach sehr wichtig, ne, für das ganze Gefühl.
Absolut. Absolut. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde mir trotzdem ein Feedback einholen. Ich persönlich habe die Spiele jetzt selber nicht meinen eigenen nennen dürfen. Ne, ich hatte immer einen sehr guten Freund, der wohnt in Nürnberg und wenn er zu den Sommerferienzeiten dann immer vorbeikam, hatte er das Game immer dabei. Mhm. Das haben wir dann reingeschmissen und ein bisschen gespielt. Ich war total schlecht in dem Game. Aber es ist so von einem Gefühl her, dass man mit meinem Bruder zusammen zu dritt oder zu viert mit anderen Freunden in einem Raum sitzt und man spielt das Spiel und irgendwie alle genießen den Soundtrack und die komplette Atmosphäre. Das war schon sehr geil. Also richtig nostalgisch. Gute, schöne Erinnerung.
Ja. Und da kommen halt wirklich auch Gefühle hoch, ne? Also wirklich, wie emotional man da wirklich ist, sich gegenseitig auch hochpusht, wenn man dann gemeinsam eben vor dem Fernseher sitzt und irgendwelche Kombos halt wirklich bis zur Unendlichkeit immer weiterführt und weiterführt. Und dann will man wieder ein bisschen zu viel und versemmelt es am Ende denn doch wieder. Und dann ärgert man sich so tierisch. Man ist dann schon bei über 1 Million Punkte und denkt, ja, geil, neuer Rekord. Und abgemault.
Das,
schade.
Das werde ich nicht vergessen. Ich habe an der Stange so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man den Fachbegriff sliden, weißt du, so mit dem Board an Stange schön entlang, etc. pp. Ne, an der Halfpipe und wollte dann einfach nur eine Runde machen. Während dann Mark hieß er, ne, der dann einfach sagte, ja, ist ja süß, ne? Der slidet dann an der Stange entlang und springt dann irgendwo andersweitig ab, dann über die Boxen, Lagerboxen, dann hier ein Kran und bla. Und dann kannst du ja mit Kombos, wenn du an gewissen Stellen dann so einen Punkt erreicht hast, verändert sich dann die Umgebung oder irgendwelche Action werden dann losgelöst. Und ich sitze da und denke mir, what the fuck? Richtig cool.
Ja.
Mega.
Oh ja, das ist ja wirklich das Schöne. Also die Level sind alle so perfekt designt. Muss man wirklich sagen, dass es wirklich einfach eine Freude ist, die Kombos wirklich auch so zu variieren, dass man eben, wie du schon sagst, ne, aus der Halfpipe grindet und dann aber irgendwie auf eine andere Line dann rüberspringt, irgendwelche Boxen dann dabei umschmeißt, wirklich dann teilweise dann irgendwie plötzlich einen über Hubschrauberrotoren dann rüber grindest, den dann dadurch zum Starten bringst, der dann aus dem Hangar ausbricht und was weiß ich nicht alles. Also wirklich, wow, also wirklich einfach nur eine richtig, obwohl es ja eine statische Welt ist, ne, da ist ja sonst nicht viel Leben in den Leveln, fühlt sich das trotzdem alles sehr lebendig an dadurch.
Ja, Frage an dich, Sebi.
Ja.
Man munkelt ja so ein bisschen, dass man simultan, dato war das dann immer so, man hat abgewechselt an der Konsole, jeder spielt mal. Jetzt kann man aber, es gibt ja Multiplayer, ne?
Richtig, ja.
Ja, bis zu wie vielen Spielern?
Ui, da fragst du mich was. Ich kenne es tatsächlich bisher immer nur so bis zu zwei Spieler. Das war halt damals einfach der Technik geschuldet, ne? Weil auf der PS2 und so, da konntest du halt nur, beziehungsweise auf der 1 konntest du halt wirklich nur zwei Controller anschließen. Und dementsprechend war es auch für maximal zwei Spieler gleichzeitig.
Für zwei Spieler gleichzeitig.
Aha.
Es wäre für mich ein ganz neues Spielerlebnis. Da bin ich mal gespannt, wie sich die Dinge entwickeln. Also. Ja.
Das war aber tatsächlich auch schon von Anfang an möglich, da auch zusammenzuspielen. Tatsächlich waren es die am wenigsten reizvollsten Modi. Also was ich damals wirklich mit meinen Freunden am meisten gespielt habe, das war der Horse-Modus, wo man nacheinander Tricks gemacht hat, sich also immer abwechseln konnte. Dadurch konnte man halt eben auch mit mehr als nur zwei Spielern zusammenspielen. Das war auch immer ein großer Vorteil dadurch, durch das Abwechselnde. Und man hatte auch immer nur die Möglichkeit, einen Trick oder eine Combo halt zu machen und dann war der nächste dran. Dadurch waren halt dementsprechend die Abstände vom Spielen immer sehr kurz und so konnte man sich also immer schnell durchwechseln, was das natürlich auch das Pacing immer sehr hoch gehalten hat. Und bei Horse war es halt eben so, wer dann am schlechtesten war, wer die wenigsten Punkte gemacht hat aus einer Runde, der hat dann immer einen Buchstaben bekommen, so lange bis dann das Wort gefüllt war. Der war dann eben am Ende des Horse. Oder frei wählbarer Begriff. Man konnte sich ja damals schon auch andere Begriffe ausdenken. Ich glaube, ich weiß nicht, bis zu wie vielen Zeichen das möglich war. Ich glaube, bis zu 10 Zeichen oder so konnte man machen. Und naja, ich möchte jetzt nicht sagen, was wir damals alles möglich da reingeschrieben haben, aber wie es halt so ist unter Jugendlichen, ne, wenn sie sich da irgendwelche netten Beleidigungen an den Kopf werfen, was man denn halt so Schönes ist.
Ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn man Spielern ein gewisses Maß an, wie soll ich es definieren, Kreativität und Freiheit bietet, ist dann auch dementsprechend werden da keine Grenzen gesetzt.
Ja.
In vielen Bereichen.
Und es hat super funktioniert. Also so bei uns pubertären Jungs hat das super funktioniert, dass man sich einfach wirklich wie gefreut hat und sagen konnte, ah, du bist jetzt wieder.
Schön, schön. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast.
Oh ja, auf jeden Fall. Aber erstmal so mal ganz, ganz grob so noch am Rande, was wissen wir denn überhaupt bisher über das, über den neuen Teil, über Teil 3 und 4 jetzt, das am 11.7. kommt. Es ist auf jeden Fall wieder von Activision veröffentlicht, so wie die anderen Teile davor auch alle schon. Die Remakes sind jetzt allerdings natürlich nicht mehr wie die Originale von Neversoft, denn Neversoft haben ja 2014 wurden die mit Infinity Ward zusammengelegt, also Neversoft gibt es so seit 2014 nicht mehr. Deshalb ist natürlich das Remake in den Händen eines anderen Studios und zwar ist es in diesem Fall Vicarious Visions. Aber, wie wir eben schon gesehen haben, bei Teil 1 und 2, bei dem Remake haben sie das schon blendend umgesetzt. Also wirklich einfach perfekt umgesetzt. Besser hätte man es sich nicht vorstellen können. Von daher bin ich absolut zuversichtlich, was Teil 3 und 4 anbetrifft, dass auch das nicht schlechter sein wird. Auf gar keinen Fall. Wir werden 26 Skater bekommen, dazu noch ein paar fiktive Charaktere. Und was ich ganz schön finde, ist, dass sie hier nicht das ganz 1:1 übernommen haben. Das heißt, wir haben natürlich wieder die legendären Skater mit dabei, wie logischerweise Tony Hawk oder auch Rodney Mullen, Bob Burnquist und so weiter und so fort. Aber es werden auch einige neue Skater mit dabei sein, um die halt dementsprechend auch mit zu etablieren, weil ne, in den letzten 20 Jahren hat sich auch ein bisschen was getan. Das heißt also, die meisten, also eigentlich fast alle Skater von damals sind inzwischen dann doch eher im Ruhestand. Dafür gibt es halt eben viele neue. Und die werden auch mit integriert, was ich echt super finde. Was wir noch wissen, ist, dass es bei Tony Hawk Pro Skater 4. Dieser Teil hatte damals einen Karrieremodus ohne Zeitlimit. Das haben sie jetzt wieder geändert und setzen jetzt beim Remake wieder auf die klassischen 2-Minuten-Läufe. Denn es ist ja sonst immer so, man hat ja immer im Karrieremodus bei den ersten 3 Teilen immer 2 Minuten Zeit für ein Level und dann kannst du da durchmachen, deine Tricks machen. Dann gab es ja verschiedene Aufgaben, wie bestimmte Buchstaben zu sammeln, um das Wort Skate dann zusammenzubekommen oder ein verstecktes Tape zu finden. Und das konntest du dann immer nach und nach dann abarbeiten. Das war in Teil 4 dann nachher später anders. Aber da haben sie jetzt wieder gesagt, nee, das machen wir eben schön einheitlich. Wir setzen hier wirklich komplett auf die 2-Minuten-Läufe. Für mich persönlich die richtige Entscheidung.
Okay, ja. Warum? Wenn ich nur so fragen darf?
Weil halt eben genau dann dieses schnelle Spielgefühl halt immer wieder aufkommt. Also gerade diese 2-Minuten-Läufe, du fängst ja quasi dann immer wieder nach den 2 Minuten an derselben Stelle an. Du hast keine langen Ladezeiten, sondern du sagst einfach so, jetzt 2-Minuten-Lauf nochmal neu starten. Und du kannst dann einfach in diesen 2 Minuten zusehen, dass du einen möglichst perfekten Run hinbekommst. Ne? Man kann ja sagen, okay, ich mache jetzt in den ersten Lauf von den 2 Minuten, konzentriere ich mich jetzt nur auf die Punkte. Im nächsten Lauf konzentriere ich mich nur darauf, die Buchstaben für das Wort Skate zu sammeln. Im nächsten Lauf will ich das versteckte Tape sammeln. Ich kann aber auch sagen, ich fordere mich heraus und versuche, alle Aufgaben in einem Run zu schaffen. Oder in möglichst wenigen Runs zumindest.
Ja, ne? Verstehe.
Das sind alles so kleine Herausforderungen, die einfach mit diesen, mit diesem freien Modus komplett verloren gehen. Mhm. Das habe ich dann nachher später schon bei Tony Hawk's Underground gemerkt, was nachher eine richtige Open World übergeht. Hat auch Spaß gemacht, aber irgendwie war es für mich persönlich nicht mehr dasselbe wie noch die ersten Teile. Weil eben gerade genau dieses Pacing, dieses schnelle, ich mach mal eben eine Runde und mach mal hier noch und mach mal da noch, das geht dann halt irgendwann dadurch verloren. Weil natürlich durch diese Open World wird es dann auch größer und dann musst du halt, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, da erstmal hinfahren, so, anstatt einfach zu sagen, ich wähle jetzt im Menü Level aus und start jetzt den Run und fertig.
Verstehe. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber da merkt man auch so ein bisschen, dass du ein eingefleischter Skateboardfahrer bist, während ich kann mich daran erinnern, dass ich manchmal so teilweise frustriert war, dass ich einfach merkte, so, boah, ich habe gar keine Zeit, mir die Welt genau anzugucken, weil ich aber auch einfach, muss man fairerweise sagen, schlecht gespielt habe.
Das Erkunden der Welt, das kommt dann automatisch. Das ist ja, ne, also du spielst das dann ja noch und nöcher und dann lernst du die Welt halt automatisch auch kennen und dann entdeckst du halt eben auch neue Ecken und so weiter. Also es ist, ne, und wenn du einfach nur dabei zuguckst, wie dein Kumpel es gerade spielt, da gibt es schon eine Menge zu sehen. Und ja, kann ich nachvollziehen. Natürlich ist es schöner, wenn man sich einfach Zeit lassen kann. Aber wenn man jetzt wirklich einfach nur gucken möchte, kann man auch sagen, naja, ich mache einen 2-Minuten-Lauf und fahre einfach nur rum. Mach einfach mein Ding und guck mal ein bisschen, was das, hier so Schönes zu sehen gibt.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist allerdings wahr. Ne? Da merkt man wieder, Freunde, ne? Zeitdruck kommt von einem selbst.
So ist es. Und um das mal klarzustellen, weil du gerade gesagt hast, hier Skateboardfahrer und so, und ich bin kein Skater. Ich habe als Kind ein Skateboard gehabt und bin da ungefähr 5 Meter mitgefahren und das war's. Ich war da absolut null talentiert dafür und das, nein.
Ja, das ist ja das Schöne an Videospielen, ne? Ja. Dass es dann einfach die Möglichkeit gibt, in digitaler Form zu sagen, ey, ich habe eine Leidenschaft, aber die, da muss ich jetzt persönlich jetzt nicht mich aufs Board schwingen.
Richtig, ganz genau. Dafür war ich auch einfach damals schon zu großer Schisser. Wenn ich dann gesehen habe, wie die Leute da irgendwie in die Halfpipe dann rein sind, fand ich es zwar super faszinierend, aber dachte so, ohne mich.
Ja, fühle ich. Ich habe damals auch ein Skateboard gekriegt, weil meine Mutter wollte mich unbedingt darin stärken, dass ich Aktivitäten außerhalb des Haushaltes mal nachgehe. Und das fing an mit einem Basketball, ging weiter mit einem Skateboard und endete dann bei den Inlinern, Gott sei Dank. Mit Inlinern, da war ich konform, aber mit dem Skateboard, boah.
Ja. Ja, ja, das stimmt. Mit Inlinern kam ich auch besser zurecht.
Ja. Von daher, es ist gut, dass es Tony Hawk Pro Skater gibt. Da kann man seine Skateboard-Leidenschaft dann in anderer Form ausleben, mit Hilfe eines Controllers.
Richtig. Und tatsächlich für die wirklich richtig eingefleischten Skater, die auch im echten Leben skaten, gibt es andere Skater-Spieler, die da interessanter sind. Weil das muss man natürlich immer natürlich auch sagen. Tony Hawk ist natürlich, was den Realismus anbetrifft, ganz weit entfernt. Ne? Also du kannst halt bei Tony Hawk Dinge machen, die im echten Leben überhaupt nicht möglich sind.
Hä? Ich dachte, ich suche mir jetzt einen Park und skate dann ja und mache so ein bisschen ein paar Tricks und gehe dann über Rotorenblätter, damit dann der Hubschrauber angeht und so. Das ist ja
wunderbar. Ja. Kannst 30 Meter hoch springen und ne, genau, natürlich, alles gar kein Problem.
Ja, wenn ich mich vorher warm mache, bestimmt 30 Meter hoch.
Ja, es ist wirklich schon Wahnsinn. Aber genau das, genau dieser unrealistische Grad, es fühlt sich aber nicht so unrealistisch an, sondern es ist, ne, ich sag ja, spieldesigntechnisch war das einfach wirklich perfekt, so im Arcade-Modus, weil sich das trotzdem einfach toll angefühlt hat und sich einfach, ja, ist natürlich nicht mit dem gleichzusetzen wie dem Spiel Skate, was halt doch sehr viel mehr auf den Realismus setzt. War für mich dann eher langweilig, aber eben, wie gesagt, für richtige, eingefleischte Skater, ich glaube, die können da eher dem was abgewinnen.
Ja dann, Freunde, froh skaten.
Froh skaten, genau. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Sachen mit dabei. Es gab ja noch eine weitere Ankündigung. Inzwischen ist es ja auch schon soweit. Wir feiern, 10 Jahre City Skylines.
Ein Titel, der dir am Herzen liegt.
Ein Titel, der mir sehr am Herzen liegt und es ist ein weinendes und ein lachendes Auge mit dabei bei diesem Jubiläum. Denn die Leute, die City Skylines ebenfalls spielen und mitverfolgen, sie wissen um das Dilemma von Teil 2. City Skylines 2 ist vor 2 Jahren erschienen und bis heute noch nicht an dem Stand, wo es eigentlich sein sollte. Die Performance ist schlecht. Viele Mechaniken funktionieren noch nicht so richtig, wie sie sollten. Die Auswahl an Designmöglichkeiten sind noch sehr begrenzt. Es schleppt sich so wirklich vor sich hin. Macht sich auch an den Spielerzahlen sehr, sehr deutlich. Es kommt nicht allzu häufig vor, dass ein Vorgänger die doppelte Spielerzahl aufweist als der Nachfolger. Also wir haben aktuell bei City Skylines 1 immer noch sehr stabile 8000 Spieler gleichzeitig, während City Skylines 2 gerade mal 4000 hat. Es ist wirklich sehr, sehr traurig, was das angeht. Aber es hat wirklich einen guten Grund. Und Paradox Interactive, der Publisher und Entwickler dieses Spiels, die wissen das, die merken das. Anstatt aber sich mal so richtig ins Zeug zu legen für Teil 2, hauen sie lieber noch weitere Sachen. Es gibt jetzt tatsächlich, es sind neue Content Creator Packs veröffentlicht worden für Teil 1. Die verdienen, okay, jetzt, die verdienen jetzt noch weiter Geld am ersten Teil. Sie haben also neuen Content dafür rausgebracht, den sie, auch darüber lässt sich natürlich immer streiten, nicht komplett selbst entwickelt haben, weil diese Content-Creator-Packs, da sind dann quasi Häuser und andere Assets mit dabei, die aber freie, private Menschen entwickelt haben. Und die dann einfach von Paradox übernommen worden sind. Also natürlich nicht einfach so geklaut, sondern natürlich auch schon in Absprache mit denen. Und die bekommen wohl auch was dafür. Aber in erster Linie verdient trotzdem Paradox mit da dran. Und das ist auch eine durchaus angebrachte Kontroverse. Möchte ich jetzt aber hier nicht groß vertiefen, weil ich glaube, da könnte man durchaus auch einen eigenen Podcast nochmal draus machen. Aber ja, ich muss es trotzdem einfach da erwähnen, ne? Also wirklich, wir feiern 10 Jahre City Skylines und natürlich haben sie sich auch für den zweiten Teil da was einfallen lassen. Es gibt da jetzt auch, die haben jetzt Brunnen rausgebracht, die man jetzt im zweiten Teil dann integrieren kann, die dann sich darauf beziehen. Aber natürlich haben sie diese Brunnen, diese Jubiläumsbrunnen auch für den ersten Teil veröffentlicht. Und da haben sie sich einen ganz witzigen Kniff mit einfallen lassen. Je nachdem, was du, welche DLCs du hast, weil ne, das ist ja ein Spiel, das strotzt ja nur so von DLCs. Je nachdem, welche du hast, sehen diese Brunnen dann anders aus. Das finde ich ganz witzig irgendwie. Kann man auf jeden Fall gut machen. Und sind wir mal ehrlich, also die eingefleischten Fans besitzen sowieso eigentlich alle DLCs. Ne? Nach 10 Jahren kann man sich da ja auch, und sei es halt über Sales, sich nach und nach die ganzen DLCs mit dazu holen. Dann spart man da doch ein bisschen. Kann ich da auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, also mich hat es auch schon dazu getrieben, den ersten Teil wieder zu installieren. Eigentlich war es damals so, als Teil 2 rauskam, so alles, Teil 1 wird alles deinstalliert, weil ich werde es ja doch nicht mehr spielen. Ich werde definitiv nur noch Teil 2 spielen. Und auch wenn es am Anfang weniger Content hat, was logisch ist aufgrund der DLC-Politik, wird es auf jeden Fall besser sein. Ja.
Pustekuchen. Ich erinnere mich, du hattest ja schon mal eine Folge darüber gemacht. Ich glaube, müsste jetzt ungefähr ein Jahr her sein, ne? Also, ich glaube, City Skylines 2 und der Cobra-Effekt hattest du, glaube ich, als Titel ausgelegt gehabt, wo du ein bisschen über City Skylines redest.
Ja.
Hat sich denn mittlerweile etwas bei dir geändert zu dem Spiel oder?
Nee, nicht so wirklich. Also.
Schade.
Ich habe dem Anfang ja wirklich eine große Chance gegeben, habe sehr viel gespielt, habe wirklich mit sehr viel Geduld dran gesessen, habe wirklich über 200 Stunden rein investiert. Am Ende aber, ja, also ein Jahr später jetzt, wie du sagst, hat sich an der Spielzeit nichts geändert. Also ich habe es seitdem vielleicht zweimal kurz angehabt für jeweils eine halbe Stunde, um mal reinzugucken, was sich jetzt getan hat. War dann meist einfach nur, oder was heißt meist, ich war jedes Mal einfach nur ernüchtert dann mit jedem neuen Update und habe es dann auch schnell wieder ausgemacht.
Ach, Sammy, das tut mir so leid.
Ja,
du bist da so mit Herzblut dabei. Ich glaube, du hast sogar die Collector's Edition hast du die geholt?
Ja, die Ultimate Edition damals, ja, genau.
Die Ultimate Edition, ja. Und das, oh, das ist immer so traurig, wenn man da so viel Herzblut reinsteckt für ein Spiel und eine Leidenschaft, was man halt so hart feiert und es einfach nicht liefert.
Mhm. Ja. Das Schlimme ist, dass in dieser Ultimate Collection DLCs schon mit drin sind, die bis heute noch nicht veröffentlicht worden sind.
Nein! Okay, das ist ein Unding. Das macht man nicht. Freunde, wo kommen wir denn da hin?
Ja, auf der einen Seite habe ich Verständnis dafür, weil sie halt einfach echt noch viel am Spiel zu fixen haben. Und da steht natürlich erstmal im Vordergrund, dass das erstmal vernünftig läuft, was bereits da ist, bevor sie da neue Sachen reinhauen. Aber ja, mit jedem Update liest man auch mal wieder davon, es sind Performance-Verbesserungen und diverse Fixes in den Mechaniken, aber es ist halt immer noch nicht da angekommen, wo es eigentlich sein könnte und sein sollte vor allem.
Ja, also nein, das trotzdem, ist nett von dir, dass du so verständnisvoll bist, aber das geht nicht. Freunde, das geht nicht. Schade, schade.
Ja, also auch City Skylines 1 war zu Release nicht perfekt, bei Weitem nicht perfekt. Auch das ist erstmal Stück für Stück gewachsen, aber damals war es auch noch eine andere Situation. Damals war Paradox noch wesentlich kleiner. Das Entwicklerteam von City Skylines 1 war nur ein Bruchteil von dem, was es heute ist. Damals waren es 30 Mitarbeiter, heute sind es 300. Und dementsprechend sind natürlich auch die Erwartungen etwas andere. Und dass man vielleicht sagt, okay, das Spiel ist zu Release noch nicht hundertprozentig, meinetwegen. Aber es war ja zu Release schon eine absolute Katastrophe. Und ja, sie kommen einfach nicht hinterher. Und ich habe so langsam, ich war immer noch sehr lange hoffnungsvoll, dass ich gesagt habe, ach komm, aber die kriegen das noch hin, die fixen das noch.
Ja,
so langsam schwindet die Hoffnung, muss ich leider sagen.
Ja, also ich schließe mich da an. Also man muss ja letzten Endes immer sagen, ja, ne, es ist Druck da, definitiv, ist sehr wirtschaftlich und habe ich auch Verständnis für. Aber man muss auch letzten Endes kritisch hinterfragen, in was für einen Zustand bringen wir das Spiel auf den Markt.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das hattest du auch damals in deiner Folge auch erwähnt gehabt, es geht auch anders. Ne? Siehe Baldur's Gate 3. Es ist eine ganz, ganz große Aufnahme, was auch ein Meisterstreich und Stück war, das Spiel vor Release, geplant Release, einfach zu sagen, ne, wir bringen es noch eher raus. Aber da muss man auch sagen, ist eine Strategie, die sich sehr bewährt gemacht hat, ne, weil Baldur's Gate entsprechend anderen Titel die ganze Geschichte streitig gemacht hat.
So ist es.
Und da muss man einfach sagen, das ist Wirtschaft, Konkurrenz, ist so. Ne? Aber wenn City Skyline, das muss man dann auch letztens hervorheben, eine Community hat, die mit sehr viel Herzblut dahinter steckt und ein gutes Spiel genießen will, den biete ich dann halt kein unfertiges Spiel an und vor allen Dingen nicht verspreche ich dann zukünftig kommende DLCs, die heute noch nicht mal rausgekommen sind, nach einem Jahr. Das funktioniert so nicht. Ne? Weil da muss ich auch irgendwo sagen, da leidet auch das Vertrauen für mich als Fan. Und das ist eigentlich so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, ja. Aber es sind ja jetzt schon, naja, anderthalb Jahre. Ne? Also im Oktober werden es 2 Jahre. So alt ist das Spiel inzwischen auch schon.
Ja.
Verrückt.
Schade.
Ja. Aber ja, mal gucken. Vielleicht kriegen sie den Bogen noch gewuppt und wir werden vielleicht in einem Jahr nochmal drüber sprechen und dann doch sagen, Mensch, super Spiel geworden.
Ja.
Aber
so beim
inzwischen genieße ich das mit großer Vorsicht.
Ja. City Skylines, 20 Jahre Jubiläum. Yay! Ja. Sebi kriegt endlich seine DLCs.
Oh. Ja.
Gut, warten wir ab.
Warten wir ab, so ist es. Lass uns lieber darüber sprechen, was denn jetzt diesen Monat im März, also für euch Hörer, letzten Monat, denn eigentlich so Schönes erschienen ist. Wir haben euch 2 Highlights rausgepickt. Natürlich, es erscheinen jeden Monat zig Spiele, aber wir konzentrieren uns natürlich auf die Highlights. Und da fangen wir an mit Split Fiction.
Ja. Der Titel sagt mir was, ne? Für diejenigen, die It Takes Two gespielt haben, die dürfen sich freuen.
Ganz genau, ganz genau. Richtig, das neue Spiel von den Hazelight Studios, die eben schon It Takes Two 2021 veröffentlicht haben. Und jetzt ist es Split Fiction. Am 6.3. ist es erschienen bereits für PC, Xbox Series und auch für die PS5. Und ja, was soll ich sagen? Also die Presse spricht jetzt schon eigentlich sehr unisono vom potenziellen Spiel des Jahres.
Wow.
Und das Anfang März. aber ja, das Spiel hat einfach wirklich wieder das Potenzial dazu. Auch die Stimmen auf Steam sind sich alle einig. 98% positive Bewertungen ist definitiv eine Ansage.
Das ist erstaunlich gut.
Ja, das ist wirklich, wirklich äußerst, äußerst gut. Und das auch schon bei über 37.000 Bewertungen. Also es sind nicht nur ein paar hundert, sondern wirklich, man kann sagen, ein sehr, sehr klares Bild wieder. Die Leute sind voll begeistert. Und im Gegensatz zu It Takes Two ist jetzt Split Fiction auch komplett auf Deutsch von Anfang an. Bei It Takes Two wurde die deutsche Synchronisation erst nachgereicht, nachdem sie dann gemerkt haben, wie erfolgreich das Spiel ist. Ich habe es damals auch noch komplett auf Englisch gespielt, den ersten. Also It Takes Two ist ja nicht der erste Teil. Split Fiction hat ja mit It Takes Two von der Geschichte her überhaupt nichts zu tun. Die einzige Gemeinsamkeit, es ist halt wieder ein Koop-Spiel, das man sowohl im Splitscreen als auch online zusammenspielen kann für bis zu 2 Spieler. Und das ist super. Also ich habe es damals schon, den It Takes Two habe ich eben schon mit meiner Partnerin gespielt und also man muss immer dazu sagen, meine Partnerin ist nicht so die Spielerin, die so eine Art von Spielen eigentlich spielt und trotzdem war sie hin und weg und voll auf begeistert und konnte es kaum erwarten, dass wir das weiterspielen.
Ah, ja. Es hat aber auch eine wirklich fesselnde, spannende Geschichte. Auch irgendwo sehr, sehr deep, ne, wo man dann auch sagt, okay, ich will weiter und mehr von der Handlung.
Ja.
Neben den eigentlichen spieltechnischen Herausforderungen. Und da kann man auch mal sehen. Ich habe das Spiel nicht gespielt, weil ich niemanden hatte, mit dem ich spielen kann. Deswegen habe ich aber trotzdem in Streams sehr häufig mitgekriegt, was dieses Spiel alles so mit sich bringt. Zumindest bei It Takes Two.
Ja. Und bei Split Fiction ist es nicht anders. Also ich glaube, worauf du gerade so ein bisschen abzielst, sind so diese, dass sie es geschafft haben, ganz viele klassische Spielmechaniken auf eine super geniale Art und Weise mit einzubinden.
Na, also korrekt. Diese
Spiele oder das Spiel It Takes Two ist ja wirklich einfach nie langweilig geworden, weil jeder einzelne Level anders war. Langeweile kam definitiv nicht auf. Und wenn du gesagt hast, ja Mensch, ne, in dem einen Level hast du irgendwie schon ein bisschen Super Mario Vibes, im nächsten Level hast du so leichte Diablo Vibes, wo man wirklich denkt, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Aber die haben das so toll verpackt. Das ist super gemacht gewesen einfach. Also es hat sich einfach alles nur richtig angefühlt. Und das ist bei Split Fiction nicht viel anders. Auch da habe ich jetzt schon so in einem Abschnitt, ich habe es selbst noch nicht gespielt, aber habe natürlich ebenfalls schon diverse Videos gesehen und konnte zum Beispiel einen Abschnitt sehen, so mit schönen Donkey Kong-Vibes, mit entgegenrollenden Fässern, den du dann ausweichen musst.
Oh, nice.
Super, super, einfach super. Ich freue mich da jetzt schon drauf, das zu spielen. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf.
Gut.
Die Geschichte ist hier auch noch ein bisschen, finde ich, sehr interessant. Hier geht es ja um zwei Autorinnen. Also diesmal haben wir wirklich direkt zwei weibliche Protagonistinnen, die mit den Namen Zoe und Mio. Und ja, die eine ist Science-Fiction-Autorin, die andere ist eine Fantasy-Autorin. Und beide machen dann bei so einem Projekt mit von einem Wissenschaftler, der eine Erfindung hat, mit denen man sich in seine eigenen Geschichten teleportieren kann. Klingt natürlich erstmal super cool. Aber der Wissenschaftler hat natürlich Böses vor, denn er möchte die Ideen klauen und sie für sich selbst vermarkten.
Nein!
Ja. Und die liebe Mio bemerkt das noch im letzten Moment und fängt dann an, sich dem zu widersetzen. Und ja, das Ganze endet dann in einer Rangelei. Und sie landet dann versehentlich durch diese Rangelei in derselben Kapsel wie Zoe. Und deshalb teilen sich dann beiden ihre Geschichten. Weshalb wir tatsächlich auch im Spiel immer mal wieder wechseln zwischen Science-Fiction und Fantasy-Setting. Was ich sehr, sehr spannend finde.
Absolut, es ist nie verkehrt, da die Settings immer miteinander zu vermischen, weil dann ist immer was für jeden was dabei.
Richtig, ganz genau. Das haben sie wieder sehr, sehr gut gemacht. Also wieder viele neue Ideen haben sie mit eingebracht. Es sind auch abwechslungsreiche Bosskämpfe wieder mit dabei, bei denen man sich auch immer wieder überraschen lassen kann, weil es dort auch wieder dann wieder mehrere Instanzen gibt, wie sie sich dann verhalten. Zusätzlich haben die einzelnen Welten auch nochmal bis zu zwei oder sogar drei Zwischenbossen. Also es kommt definitiv gar keine Langeweile auf. Das Pacing ist sehr, sehr stark. Wenn auch, so habe ich es zumindest bisher gehört, nicht ganz so perfektioniert wie bei It Takes Two. Also es gibt wohl so ein paar Passagen, die sich etwas in die Länge ziehen sollen. Aber okay. Zumindest hat man die Möglichkeit, Passagen auch zu überspringen. Wenn man jetzt also merkt, das macht hier gerade keinen Spaß mehr, das frustriert mich gerade zu sehr, dann kannst du das halt auch überspringen und einfach beim nächsten Part dann weitermachen.
Das finde ich ja immer ganz interessant. Ne? Man hat ja jetzt Split Fiction, sieht man ja jetzt als Nachfolger von It Takes Two, entsprechend hat Split Fiction im Vergleich zu Takes Two jetzt halt eine deutliche Messlatte, ne?
Ja, oh ja. Ja, das merkt man auch. Ne? Also das Spiel bekommt auch durchaus ein bisschen Kritik, weil halt eben der Vergleich immer zu It Takes Two immer da ist. Ich will immer Vorgänger sagen, aber es ist das Vorgängerspiel, aber es ist ja nicht, genau, es hat ja mit dem anderen nichts zu tun, so gesehen.
Ja.
Aber es ist von der ganzen Erzählweise auch etwas düsterer, was sicherlich auch dem Setting noch etwas geschuldet ist. Aber die Charakterzeichnung ist dafür etwas flacher. Also man kann nicht so eine starke Entwicklung erkennen, wie eben noch bei It Takes Two. Was natürlich das ein bisschen schade macht, aber ich glaube, dem Spielspaß an sich keinen Abbruch tut. Ich glaube dennoch, ich werde es mit meiner Partnerin nicht spielen können, da Split Fiction deutlich schneller und schwerer ist.
Ich wollte gerade gefragt haben, wir können ja auf dein Feedback hoffen, oder? Aber das ist jetzt vorbei.
Ja, dann müssen wir beide das halt mal zusammenspielen.
Ich habe endlich jemanden gefunden, mit dem ich Dinge spielen kann.
Da müssen wir da mal zusammen berichten. Nee, ist, ist wirklich so. Also It Takes Two hat halt, ist halt wirklich auch sehr, sehr einsteigerfreundlich gewesen. Das muss man wirklich sagen. Hat viele Möglichkeiten gelassen, dass du da auch wirklich auch als Anfänger dich da einfuchsen kannst. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Setzt im Prinzip schon eine gewisse Spielerfahrung voraus. Ja, weil einfach auch teilweise eben, vor allem, glaube ich, in den Science-Fiction-Welten geht es teilweise schon sehr, sehr schnell zur Sache. Wenn ich da sehe, dass du da auf irgendwelchen Motorrädern irgendwelche Parcours dann fahren musst, ja, da wird es dann schon, wird schon fix. Oder irgendwelchen Laserstrahlen ausweichen musst und. Das ist schon,
ja, schon krass. Sebi, eine Frage allgemein, wenn wir jetzt bei dem Thema sind.
Ja.
Reicht es, wenn einer das Spiel benutzt? Weil es ist ja ein Zwei-Player-Game, Voraussetzung, ne? Es müssen zwei spielen.
Mhm.
Müssen beide das Spiel besitzen?
Müssen nicht, nein. Sie können, aber sie müssen nicht.
Sie müssen nicht. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, einer von uns kauft sich das Spiel, dann kannst du den anderen jeweils einladen, obwohl er nicht Besitzer in einer, ich sag jetzt mal, Steam-Bibliothek ist.
Richtig, ganz genau.
Ah, interessant, okay.
Es muss halt auf derselben Plattform sein. Also ich kann jetzt nicht das Ganze auf dem PC spielen und du auf der PlayStation. Das funktioniert nicht. Wir müssten das beide schon auf dem PC dann spielen. Aber grundsätzlich kann ich auf jeden Fall meine Version mit dir teilen.
Das ist ja interessant.
Ja. Das haben sie auch bei It Takes Two schon gemacht. Auch da war es ebenfalls schon möglich. Einer kauft das Spiel und beide können es dann spielen. Das ist auch die richtige Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne? Ist halt sehr spielerfreundlich. Ne? Ja. Du kannst Spaß haben, obwohl man, also ne, doppelten Spaß, obwohl nur einer das Spiel besitzt. Ist doch super.
Alles andere wäre auch absolut nicht tragbar an der Stelle, weil das ist, sowohl It Takes Two als auch Split Fiction ist ja ein Muss im Koop. Du kannst das Spiel ja gar nicht alleine spielen. Du musst es ja zu zweit spielen.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, das habe ich gesehen.
No, das ist ein wichtiger Fakt. Ansonsten, ja gut, wie sollte man es sonst anders lösen? Man könnte natürlich sagen, okay, man verkauft es für die Hälfte und dann halt zweimal oder so, aber nee, ich finde, das ist so genau richtig.
ja.
Macht einen Standardpreis, es kostet, also bei Steam kostet es 50 Euro, was ich auch absolut, ist ein absolut fairer Preis, mal ganz ehrlich, 50 Euro. Inzwischen zahlst du ja, was hat Monster Hunter nochmal gekostet? Monster Hunter Wilds?
Wir haben es direkt nach der Beta vorbestellt für 70 Tacken.
70, ne? Genau, ja. Die Standardversion für 70 Euro. Und da finde ich 50 Euro, finde ich, voll in Ordnung.
Absolut, absolut. Es ist halt vorgeschriebenes Konzept, dass man sagt, hey, ihr, ne, zwei Spieler sind notwendig, du kannst das Spiel nicht alleine spielen.
Ja.
Und die Zielgruppe ist ja da, ist vorhanden, sehr präsent. Ne? Nur vereinzelt, selten, in meinem einzelnen Fall, sehr traurig, ist man da halt für sich.
Richtig.
Ich habe das Spiel nicht gespielt, weil ich es nicht spielen konnte. Nicht alleine.
Ente braucht Freunde.
Ja, Ente braucht Freunde. Nee, lass mal.
Nee, du bist ja auch ganz gut mit Monster Hunter erstmal beschäftigt, oder?
Ja, absolut. Absolut. Also Langeweile kommt bei mir nicht auf.
Hast du den Monat überhaupt was anderes gespielt?
Nein. Hab ich wirklich nicht. Ne? Es ist kein Scherz. Aber man muss jetzt sagen, ich bin sehr schwer beschäftigt momentan mit der Arbeit. Da stemme ich neben meinen eigentlichen videografischen Projekten auch noch andere Schulungen vor, momentan in der Firma intern. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel zu tun. Und wenn ich dann mal zur Ruhe komme, knall ich meine komplette Zeit im Monster Hunter rein. Ja, aber. Man muss ja jetzt sagen, ich will nicht sagen, ich habe das Spiel durch. Das stimmt nicht. Aber ich habe einen Grad erreicht, wo man sagt, oh ja, jetzt bist du mit deinem Equipment sehr zufrieden und jetzt wartest du mal auf die Dinge, die auf dich zukommen. Und es werden Dinge auf mich zukommen.
Mhm.
Neue Dinge.
Was kommt denn da auf dich zu?
Ja, es wurde jetzt angekündigt, dass zum Frühling hin, ja, wir hatten ja letzte Mal in unserer Monster Hunter Special-Folge, hatten wir ja erwähnt gehabt, dass es cool wäre, wenn sie es so machen würden wie in Monster Hunter World, dass es so season-abhängige Events gibt. Und es ist jetzt der Fall. Es wird vorkommen, dass es eine gemeinsame Lobby bzw. Platz gibt, wo mehrere Spieler dann gemeinsam existieren, um Events zu feiern. Das Frühjahrsfest. Ne? Genau. Das heißt, mit dem Update kriegen wir jetzt neue Maps, in Anführungszeichen. Wir kriegen aber auch ein neues Monster. Ne? Der Mitsune, der damals in Monster Hunter Rise seinen Auftritt hatte, wird ebenfalls in Wilds jetzt seinen großen Auftritt haben. Und ganz spannend. Mit neuen Updates, mit neuen Schwierigkeitsgraden, mit neuen speziell verhärteten Monstern, mit neuen ganz vielen Sachen und Rüstungen und Schingelinge-Dingen, Events hier und Quests da und ich freue mich so.
Ja. Ja. Mit dem Update wird auf jeden Fall der Schwierigkeitsgrad nochmal deutlich ansteigen, was ja auch bisher von vielen eingefleischten Monsterhuntern kritisiert wurde, dass ihnen der aktuelle Teil etwas zu leicht ist. Und mit den kampfgehärteten Monstern, wo dann nochmal eine Schippe draufgelegt wird, könnten genau diese Kritiker dann auch besänftigt werden.
Ja, ich glaube, zum Einstieg war es eigentlich eine gute Möglichkeit, gerade auch für den Neustarter, der die ersten Erfahrungen mit Monster Hunter hat. Ne?
Ja.
Grüße gehen raus an unseren lieben Svebo. Ist natürlich ein sehr schöner, entspannter Einstieg erstmal, um sich so ein bisschen der kompletten Situation mächtig zu machen. Gerade wenn man gerade das Spiel oder vom Monster Hunter keine Ahnung hat und man überlegt, welche Waffe nehme ich jetzt, da gehen ja Stunden bei drauf.
Ja.
Ich hab mich mal mit dem Thema Schwierigkeitsgrad so ein bisschen beschäftigt.
Mhm.
Ich sage mal so, ja, es ist leichter, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass man jetzt einfach sagt, boah, ich bin völlig überpowered und die Monster sind einfach zu schwach, sondern weil du mittlerweile viel mehr Dynamiken hast, deine Umgebung einzusetzen, um Fallen zu setzen. Und was tatsächlich ziemlich überpowered ist, in Anführungszeichen, wen ich aber trotzdem sehr feiere und nicht missen wollen würde, ist der Palico, also dein Vertrauter.
Ja.
Das stimmt. Der damals in Monster Hunter World konnte man den mehr oder minder anhand der Waffenart, die du ihm zur Verfügung stellst, eine gewisse Rolle zuweisen. Heißt, soll er jetzt Aggro ziehen? Das heißt, die Aufmerksamkeit des Monsters, damit du da mal zwischendurch aufatmen kannst oder dich nur zu positionieren. Oder soll er der Supporter sein, um dich zu heilen? Ja, und in Monster Hunter Wilds ist es ein Allrounder, der alles kann.
Ja, das stimmt.
Und das macht sehr viel aus bezüglich des Schwierigkeitsgrades. Dann hast du auch noch Möglichkeiten, deine Umgebung genauer, detaillierter einzusetzen. Ne? Habe ich jetzt zufälligerweise einen Baum, wo ich das Blätterwerk runterziehen kann, um das Monster zu verstricken? Oder ziehe ich da jetzt Wände runter, um ihn zu erwischen? Ich glaube tatsächlich, und das hatte ich glaube ich damals auch gesagt, dass der Schwierigkeitsgrad erstmal nur eine Einführung ist, um eben diese Mechaniken oder die Chance zu haben, die Mechaniken kennenlernen zu können. Ich weiß, in Monster Hunter World war das bei mir so ein Ding, was viel zu spät kam, weil ich einfach darauf bedacht war oder mich nur darauf konzentrieren konnte, zu überleben.
Ja.
Ja, da hat man jetzt ein anderes Spacing und wie du schon zu Recht sagst, der Schwierigkeitsgrad wird angekurbelt, von daher jetzt wird es besonders spannend.
Ja.
Und jetzt freue ich mich einfach auf jedes Saisonwechsel, ne? Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Es wird immer was Neues kommen, es wird immer neue Updates geben. Und ja, ich glaube, ich hatte ja letzte Mal gesagt gehabt, auf der Frage, findest du World oder Wild besser, habe ich gesagt, ich werde Wilds besser finden, wenn diese Event-Geschichte damit mit sich kommt.
Ja.
Und es wird angekündigt, ich werde spielen und ich glaube, dann wird der Moment kommen, wo ich sage, ja, Wilds hat mein Herz erobert.
Ich habe eine kleine Befürchtung. Ich würde gerne mal wissen, ob du das mit mir teilst. Ich fand ja am Anfang schon die Entscheidung, nicht nur einen Hub, sondern im Prinzip ja pro Biom einen eigenen Hub zu haben, durchaus interessant. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mit dem neuen Hub, mit dem Grand Hub, das dann kommt, mit dem neuen Update, die anderen so ein bisschen obsolet werden.
Was meinst du mit Hub? Gib mir eine kleine Definition.
Die Lager.
Ah, die Lager, okay, genau. Ja. Hm. Dass du quasi sagst, ja gut, jetzt wird jeder nur noch in diesem neuen Areal campen, in Anführungszeichen, und alle anderen bleiben weg.
Richtig. Wenn im Großen alles vorhanden ist, was du brauchst, dann habe ich keinen Grund mehr, in die anderen noch zu gehen.
Ich denke, also primär ist es ja erstmal eine Geschmacksfrage, wo man sich persönlich am wohlsten fühlt. Und auch dann letzten Endes kommt dann der Nutzen. Also ich sag's mal so, bislang bin ich nämlich immer in der ersten Map bin ich vorhanden, weil es die erste Chance ist, dass Leute, wenn die in der Lobby starten, die da auch gesehen werden, in Anführungszeichen. Mhm. Du hast aber ja auch in dem Spiel Quests, die dich mehr oder minder motivieren, dann doch das Lager zu wechseln. Ne? Dass zum Beispiel eine gewisse Art an Ressource da jetzt ist. Die kannst du ja sammeln, ohne dass du eine Quest startest. Du musst aber dann trotzdem in dem Lager sein. Oder dass jemand dich zum Essen einlädt. Ja, aber du hast schon recht, weil letzten Endes, was angekündigt ist, ist die Interaktion mit anderen Spielern. Ne? Es wurde ja dieses neue Hub angekündigt, wo die Leute dann aber auch alle an einem Tisch sitzen, damit sie feiern, trinken, Emotes setzen können, miteinander kommunizieren. Ja, gute Frage. Wird man erst im Nachhinein wahrscheinlich ein genaueres Fazit ziehen können?
Auf jeden Fall, natürlich. Ja, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Aber die Befürchtung ist bei mir schon ein bisschen vorhanden, dass nachher am Ende die anderen Lager alle einfach, ja, aussterben.
Ja, die Frage ist halt erstmal A, wäre das schlimm?
Es wäre nicht per se schlimm, aber ich fände es ein bisschen schade, weil sie haben sich ja auch so viel Mühe gegeben mit den anderen Lagern. Die sind ja auch echt stimmungsvoll, finde ich. Also ich gehe da auch gerne durch. Ich mag das sehr, sehr gern. Und ja, fände es einfach so ein bisschen schade, wenn man sich da so viel Mühe mitgibt, nur damit es am Ende links liegen gelassen wird.
Ich kann nicht verstehen. Ich glaube, der Punkt ist der, wo man die Leute motivieren könnte, persönliche Präferenzen auszulegen. Und das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, die Community noch wünscht. In Monster Hunter Worlds hattest du kein Zelt, sondern du hattest eine eigene Stätte, also einen eigenen Raum für dich, den du individuell einrichten könntest.
Ja.
Und stimmt. Wenn du wirklich Angst davor hast, dass deine Lager mehr oder minder jetzt aussterben, weil sich alle nur im Zentrum treffen, wo alles da ist, könnte man ja zum Beispiel sagen, okay, wir geben euch die Gelegenheit, euch euer Lieblingshub auszusuchen, um dort ein Quartier zu beziehen. Ja, das heißt, das Quartier hat dann die Grundstätte nach dem jeweiligen, nach der jeweiligen Ortschaft. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, das wäre schon ziemlich cool. Ne? Dann könnte man nämlich gucken, okay, wo sind persönliche Referenzen? Habe ich mehr Bock auf der Windebene? Oder bin ich eher so, das wäre jetzt meine persönliche Referenz, ne? Der feurige Typ, der dann im Hintergrund die Schmiede sehen will mit Lava und etc. pp. Mhm. Das wäre eine gute Möglichkeit, um die Leute dann da wieder hineinzulocken.
Das stimmt. Das ist eine geile Idee.
Ist eine geile Idee. Soll ich mal Capcom eine E-Mail schreiben?
Schreib dir mal.
Alles klar.
Also wenn es kommt, Leute, bedankt euch bei der lieben Ente.
Ja, gern geschehen.
Ah, schön. Nee, also ich merke schon, Monster Hunter bestimmt momentan deine Freizeit sozusagen.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut. Aber trotzdem versucht man ja so ein bisschen am Zahn der Zeit zu bleiben. Es gibt auch große Titel, die einen nicht geheim bleiben oder die man wegignorieren kann, auf keinen Fall. Und das wäre zum Beispiel Assassin's Creed Shadows.
Ja.
Alter Falter, Amtsverwalter.
Kommt man gar nicht drum herum. Das ist wahr.
Ja. Was ist dir aufgefallen zu Assassin's Creed Shadows oder was hast du mitgekriegt?
Na, also erstmal kann ich euch soweit sagen, es ist am 20.03. erschienen. Auch ebenfalls wieder für alle gängigen Plattformen, außer Nintendo Switch. Ich glaube, da werden wir auch nicht drauf hoffen müssen. als 14. Teil der Hauptserie sind natürlich auch, gerade auch in Bezug auf die aktuelle Situation bei Ubisoft, alle Augen auf diesen Titel gerichtet und erschienen gut weggekommen zu sein.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Also, die Story war wohl wieder so, oder ist wohl wieder sehr mäßig, sehr seicht, sage ich mal. Aber was natürlich sehr viel wichtiger ist, ist das Gameplay. Und das scheint im neuen Teil doch wieder stark zu überzeugen. Die Spieler sind auf jeden Fall Großteil beruhigt. Ich sag mal so, Assassin's Creed Valhalla hatte noch Bewertungen um die 70%. Und der neue Teil liegt jetzt wenigstens schon wieder bei etwas über 80% positiven Bewertungen bei Steam. Und das ist auf jeden Fall schon mal wieder ein guter Trend nach oben, in die richtige Richtung.
Absolut. Jetzt muss man diesbezüglich sagen, das sind jetzt eigentlich nur Zahlen, die nur auf der Plattform Steam sitzen.
Die nur auf Steam
sitzen,
ja. Wir haben jetzt,
genau, 80,5% positive Bewertungen. Das heißt, All-Time-Peak waren, glaube ich, bei 64.000. Was ich jetzt noch so festgestellt habe, dass IGN, die haben damals auch eine schöne Reportage gepostet am 27. dass das Spiel bereits über 3 Millionen Mal über die Theke ging.
Ja.
Ah, das ist eine unfassbar riesige Zahl und hat, glaube ich, zweitgrößten Umsatz, ne, in der Geschichte von Assassin's Creed 3 hat es jetzt rausgehauen.
Wahnsinn.
Das ist krass. Das ist eine dicke, fette Ansage. Und ja, seien wir ehrlich, das ist auch so, wie ich es mehr oder minder gerade momentan erfahre, wenn ich jetzt auf meine Lieblings-Twitch-Streamer mal schaue, wie viele von denen Assassin's Creed spielen und das Game das überzeugt und begeistert.
Ja. Haben sie auch dahingehend richtig gemacht, dass sie auch mal wieder auf die Community gehört haben. Ne? Denn vorab haben sich eben sehr, sehr viele Spieler auch dieses Japan-Setting, das feudale Japan, auch gewünscht. Und sie haben es umgesetzt. Mhm. Ne? Also das heißt, die Spieler haben genau das bekommen, was sie wollten. Was ja auch immer stark kritisiert wurde in den Vorgängern, war ja dieser Vogel, den man dann lossenden konnte, dieser Spähvogel, der dann einfach alles gesehen hat, das, was dir einfach das Gameplay unglaublich erleichtert hat. Einfach schon zu leicht, dass es sich schon fast wie Cheaten angefühlt hat. Auf den haben sie jetzt komplett verzichtet. Man muss jetzt wieder die Welt wirklich selbst erkunden und auch die Umgebung selbst auskundschaften, gerade eben wenn es um Gegner geht, macht das natürlich wieder alles sehr viel spannender. Und auch diese Spähpunkte, ne, dass man ja quasi immer erhöhten Punkt irgendwo hat, um dann die Karte, einen gewissen Teil der Karte aufzudecken, haben sie jetzt etwas geschickter gemacht, dass sie jetzt nicht mehr den kompletten Bereich aufdecken von der Karte, sondern nur das auf der Karte aufdecken, was du von diesem Punkt aus auch wirklich, wirklich siehst. Wenn also irgendwie du siehst in der Ferne ein Dorf, dann wird das auf deiner Karte eingezeichnet. Dazwischen allerdings liegt Wald und in diesem Wald könnte sich noch etwas verbergen, aber das siehst du auf der Karte noch nicht. Das musst du dann wirklich erstmal selbst herausfinden, indem du da hingehst und es erkundest. Das finde ich ist nice. Ein sehr, sehr gute, sehr gute Spielentscheidung.
Weil absolut.
Es, ne, weil es gerade einfach diesen Erkundungsdrang für so eine Open World dann ja auch wieder stark erhöht. Und was gibt es da Wichtigeres, wenn man so ein Open World Spiel macht, als das auch erkunden zu wollen?
Ja, Erkundung ist ja nicht nur im Zusammenhang mit neue Dinge entdecken, sondern auch ein gewisser Grad an Schwierigkeit. Ne?
Richtig.
Gehe ich jetzt in den Wald rein? Was erwartet mich? Ist das alles locker easy? Habe ich dann was Neues gefunden, was mich sich positiv auf das Spiel auswirkt? Oder ist es eine mögliche Falle? Ist halt, ja.
Ja, richtig. Es gibt auch Wetter- und Jahreszeitenwechsel. Auch eine sehr schöne Sache. Gerade die Wetterwechsel sollen sich auch echt sehr dynamisch anfühlen. Und ich muss auch sagen, es sieht auch echt fantastisch aus. Auch wenn sie stellenweise vielleicht ein bisschen übertrieben haben mit den Wettereffekten, aber das ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen Geschmackssache. Im Großen und Ganzen auf jeden Fall sehr, sehr schön anzusehen. Die Jahreszeiten, die kann man, was ich persönlich ein bisschen komisch finde, man kann die Jahreszeiten manuell wechseln.
Manuell, okay.
Ja, also wenn du jetzt sagst, du bist jetzt hier mitten im Frühling und möchtest jetzt aber lieber Schnee haben, dann stellst du es halt mal eben auf Winter um. Das finde ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, fühlt sich, also kann ich persönlich nicht nachvollziehen, warum man sowas macht. Gerade in der Hinsicht, ne, Jahreszeiten kann man wechseln, aber Tageszeiten nicht.
Okay.
Und dazu gesagt, Jahreszeiten machen nachher in der Story oder in der Umgebung der Welt, was die ganzen NPCs anbetrifft, keinen Unterschied, aber die Tageszeiten durchaus, weil du eben bestimmte NPCs eben nur zu bestimmten Tageszeiten an gewissen Orten antriffst. Das heißt, da würde ein manueller Wechsel der Tageszeiten eigentlich noch viel eher Sinn machen, wenn du jetzt halt eben eine Mission annimmst und musst nachts irgendwen töten, aber kommst jetzt da am Morgen an, ja, dann musst du dann halt erstmal die Zeit überbrücken bis dahin.
Von was für einer Zeitspanne reden wir? Weißt du das zufällig?
Leider nicht, nein. Leider nicht.
Okay. Ja, verstehe. Ja, das ist ja interessant, ne? Du kannst eine Jahreszeit, kannst du abwarten, in Anführungszeichen, aber halt Tages- und Nachtzyklen nicht. Cool.
Ja. Fand ich wirklich eine sehr, sehr merkwürdige Designentscheidung an der Stelle. Das irgendwie, weiß ich nicht, warum sollte ich die Jahreszeiten wechseln können? Ja, gut, ich glaube, weil es einfach dabei dann wirklich mehr um die Optik geht. Die Jahreszeiten sind einfach, ja, rein kosmetischer Natur, haben sonst spieltechnisch keine Auswirkungen, zumindest keine, die ich gesehen habe. Mhm. Und ja, bei den Tageszeiten sieht es halt anders aus.
Das ist ja verrückt. Okay. Ja gerade im Prinzip ein Setting vom Open World, ne, ist natürlich Zeitempfinden, Rahmen von Jahreszeit oder Tag-Nacht-Zyklen schon sehr, sehr relevant, ne, weil das sonst einen auch voll aus der Atmosphäre hauen kann. Ja, schwierig.
Aber gut, ich glaube, das ist auch stellenweise schon wieder ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Was auf jeden Fall überzeugt, sind definitiv die Kämpfe, die fühlen sich wieder richtig gut an. Und einfach auch das ganze, ja, das eigentliche Spielprinzip des Schleichens, Anschleichen und von hinterrücks Leute ermorden, ist halt sehr viel besser wieder gegeben. Einfach auch wieder aufgrund des Settings. Was sich definitiv empfiehlt für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, aber noch spielen wollen, wenn ihr so richtig eintauchen wollt und euch da in die Immersion begeben möchtet, dann stellt die Sprache aufs Original ein.
Boah.
Macht das lieber mit Untertiteln. Die deutsche Synchronisation ist solide, aber nicht immer wirklich passend. Also sie haben teilweise Synchronsprecher ausgewählt, die sich einfach nicht passend zu den Charakteren anfühlen. Im Original sieht das natürlich ganz anders aus, weil halt dann wirklich auch Japanisch gesprochen wird. Das ist wirklich super.
Ja, glaube ich sofort.
Wenn man nichts gegen Untertitel hat, kann ich das wirklich nur empfehlen. Außer natürlich, ja. Vielleicht beherrscht ihr auch perfekt Japanisch, dann braucht ihr auch keine Untertitel dafür. Kein Problem.
Für alle Anime-Fans, die eh schon Japanisch beherrschen.
Richtig.
Ja, glaube ich sofort. Absolut. Es ist letzten Endes auch unfassbar hilfreich, um noch tiefer in die Atmosphäre eintauchen zu können.
Ja.
Und das Setting überzeugt so hart, daran soll es nicht scheitern.
Ganz genau. Also wirklich eine ganz klare Empfehlung, unbedingt im Original spielen. Im Originalton. Yes. Hast du denn sonst noch irgendwas dazu mitbekommen?
Von Assassin's Creed Shadow? Tatsächlich nicht, nein. Ich habe einen Streamer, wo ich hin und wieder mal reinschaue, weil er sich die Collector's Edition bestellt hat. Da gab es dann erstmal schöne Videos bezüglich der Kassette. Ich glaube, eine Statue war mit dabei. Und von dem Game halt selbst. Und was ich gesehen habe, boah, die Grafik ist ja der Wahnsinn. Ich meine, Assassin's Creed, als es damals rauskam, hatte man ja eh schon so gewisse Assassin-Vibes, so, ich sag jetzt mal Flux-Ninja-Vibes, dass das jetzt mit diesem japanischen Setting endlich auf den Markt kam. Ja, erfüllt ja schon sehr viele Herzen der Leute, die einfach jetzt dieses Setting in der Form genießen können. Das ist ja das Interessante, ne? Du hattest ja damals immer bei dem jeweiligen Spiel immer eine gewisse kulturelle Epoche, die du dann, wo du tief eintauchen konntest, ne? Valhalla, aka Viking, lässt grüßen. Und jetzt, ja, in dem japanischen Konzept, ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Ich persönlich muss jetzt leider gestehen, dass Assassin's Creed, ich habe den ersten Teil angespielt und danach, das ist die einzige Erfahrung, die ich von Assassin's Creed habe, hatte mich damals nicht so überzeugt gehabt, aber ich kann verstehen, dass das Spiel so gut ist. Definitiv. Es kann sein, dass ich mich da irgendwann noch mal ransetzen werde. boah, ja, mache ich so einen Assassin's Creed Run. Fange ich einfach mit dem ersten an und spiele dann alle durch, die es jeweils gab.
Ja, dann viel Spaß. Dann gibt's ein paar.
Ja, ich
Wie gesagt, das sind allein 14 Teile nur der Hauptserie. Aber tatsächlich können wir uns da die Hand reichen. Ich bin da sehr ähnlich. Ich kann nachvollziehen, was die Faszination dieser Spielereihe ausübt. Aber mich selbst hat es auch bis heute nicht wirklich gefangen. Ich habe ebenfalls den ersten oder zweiten Teil, das weiß ich gar nicht mehr genau, damals beim Kumpel auf der Xbox gespielt. Mhm. Also halt mit angespielt. Und dann habe ich noch mal Assassin's Creed, ich glaube, es war Odyssey, ausprobiert. Und habe dann einfach gemerkt, so irgendwie packt mich das persönlich nicht. Aber das soll ja eben nur eine persönliche Präferenz sein und keine Kritik am eigentlichen Spiel.
Ich hatte so ein bisschen das Problem beim ersten Teil, du startest ja mehr oder minder in der Echtzeit und dann bist du in einem Labor und unterziehst einer gewissen, ich sag jetzt mal, Untersuchungsgangs, das ist Jahre her, es tut mir leid, Freunde, ne? Also wenn ihr vollblutige Assassin's Creed-Fans seid, ne, seid bitte gnädig mit mir, ich krieg das alles nicht mehr auf die Kette. Aber ich kann mich daran erinnern, dass diese digitale Geschichte, dann wurdest du in eine Simulation geschmissen und dann warst du auf einmal halt assassinenmäßig unterwegs, aber wurdest dann zwischendurch dann wieder rausgeholt, was mich dann aber auch aus der Immersion des Spiels selber rausgeholt hat, das empfand ich als sehr störend, wo ich mir dann denke, wieso durchlebst du denn mehr oder minder das Leben deiner vergangenen Ichs als Hardcore-Assassine? Also, da gibt's einen Plot, ne, da gibt's eine Geschichte und auch eine Begründung für. Aber das hat mich mehr gestört und verwirrt, als dass es hilfreich war. Und da war dann der Moment, wo ich gesagt habe, nee, das Spiel hat mich verloren. Seitdem habe ich ja Assassin's Creed keine Chance mehr gegeben, wo ich aber schon im Umfeld man mir gesagt hat, boah, das solltest du wirklich nachholen. Die Spiele sind wirklich geil. Der Einstieg ist manchmal ein bisschen wild, aber wenn du dich da einmal einfindest, dann legst du es auch nicht mehr so schnell an die Seite.
Ja, ich meine, 14 Teile sprechen eigentlich da auch für sich.
Absolut, absolut, definitiv.
Und 3 Millionen verkaufte Exemplare in der Zeit sprechen auch für sich.
Die Fanbase ist riesig, die Leute sind loyal, die haben alle richtig, richtig Bock. Na, was willst du machen? Was willst du machen?
Ja, absolut.
Ja, ja. Kannst dir dann deine Lieblingsepoche raussuchen. Mhm.
Sei noch absolut gegönnt und letztendlich ja auch der Grund, weshalb wir ja auch mit darüber sprechen, denn wie ja schon gesagt, ne, wir beide präferieren das Spiel nicht und wäre der Hype grundsätzlich nicht so groß, hätten wir vermutlich auch gar nicht drüber gesprochen heute. Aber man kommt halt nicht drum herum. Geht gar nicht
richtig.
Anders.
Richtig. Zu Recht.
Also ein Rückblick ohne diese Folge, ohne diesen Titel zu machen, wäre auch ein Fehler.
Ja, apropos Rückblick, willst du noch mal zurückgucken zu 1800?
Oh Gott, so weit willst du zurück?
Gott. Lass uns so weit zurückgucken, du wolltest noch über etwas reden.
Ja, richtig. Im Gegensatz zu dir habe ich ja doch noch geschafft, ein bisschen was anderes zu spielen. Ja, doch, tatsächlich. Ich habe mich ins Jahr 2019 zurückversetzt. Also nein, ich habe mich ins Jahr 1800. Ach, sucht euch das aus. Anno 1800 habe ich gespielt. Aus dem Jahr 2019. Also eigentlich auch schon nicht mehr ganz neu das Spiel. Und jetzt, wo Anno 117 in den Startlöchern ist. Ich habe tatsächlich neulich die Chance genutzt. Neulich im Steam-Sale gab es Anno 1800 für 6 Euro. Da konnte ich nicht anders, als nochmal zuzuschlagen. Zumal mir auch einfach gerade wieder so ein bisschen nach Aufbauspiel irgendwie war. Ich wollte ein bisschen als Abwechslung zum Monster Hunter auch ein bisschen was Ruhiges eben gerade spielen. Und dachte so, naja, City Skylines. Ja, nee, ich brauche was anderes gerade.
Ja, ja.
Dann habe ich es überlegt und dachte so, ach, Anno, es ist auch so eine super beliebte Spieleserie, mit der ich mich unglaublich schwer tue. Ich habe Anno 1602 probiert, ich habe Anno 1404 probiert, ich habe Anno 2070 probiert. Also ich habe denen wirklich mehrere Chancen gegeben und immer wieder gedacht so, nee, so richtig werde ich nicht damit warm.
Mhm.
Man hat jetzt, wie gesagt, eben einfach aus Mangel an Alternativen und auch aufgrund des Preises von 6 Euro konnte ich jetzt nicht anders, als nochmal zu sagen, ach komm, gib dem Ganzen nochmal eine Chance. Es ist ja jetzt auch wirklich der erfolgreichste Teil von allen. Guck doch nochmal rein, weil hübsch ist es ja auf jeden Fall. Es ist ja wirklich ein tolles, hübsch anzusehendes Spiel.
Absolut.
Und Anno 1800 hat es wirklich geschafft, mich ebenfalls zu überzeugen. Ich kann es nicht anders sagen. Es hat's geschafft.
Interessant.
Das Spiel ist zwar so komplex wie kein anderes seiner Vorgänger. Das ist absolut richtig. Das kann einen also auch dahingehend echt erschlagen. Aber was dieses Spiel im Gegensatz zu den Vorgängern sehr, sehr viel richtiger macht, ist die Übersichtlichkeit. Ich kann die ganzen Produktionsketten alles sehr viel besser nachvollziehen. Ich weiß viel besser, was ich tun muss, wenn irgendwas im Argen liegt. Das war bei den Vorgängern bei mir nicht der Fall. Vielleicht habe ich damals auch gewisse Dinge noch nicht so richtig verstanden. Das kann natürlich auch sein, das möchte ich nicht ausschließen. Aber inzwischen wirklich bei Anno 1800 habe ich wirklich gemerkt, oh cool, ich kann das alles wirklich genau nachvollziehen. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt hier gerade zu wenig Arbeiter habe, wenn es wieder heißt, es fehlt, mangelt an Arbeitskräften, weiß ich, warum und was ich tun kann, um das wieder zu korrigieren. Mhm. Und man kann sich halt eben auch einfach kreativ richtig gut auslassen, was ja auch für mich ein wichtiger Faktor ist. Hatte man bei Anno 1602, also ne, beim ersten Teil wirklich noch sehr stumpf, einfach alles im Schachbrettmuster, einfach alles aufgebaut. Hauptsache es steht halt irgendwie. Hat man jetzt wirklich die Motivation, sich da Mühe zu geben, dass es auch optisch echt hübsch aussieht, dass man da einfach eine hübsche Stadt sich zusammenzimmert.
Hattest du, also du hattest schon mal so ein bisschen Anno-Erfahrung oder war das jetzt für dich wieder der erste Wiedereinstieg in Anführungszeichen?
Es war der erste Wiedereinstieg.
Wie war es denn für dich, dich hier in das Spiel einzufuchsen?
Es ging super schnell.
Es ging super schnell, okay. Ja,
genau, also ich habe angefangen quasi dann mit der Karriere. Wo du dann halt dementsprechend, das, was dann ja auch wieder wie als Tutorial fungiert, dass dir Stück für Stück die einzelnen Spielmechaniken dann beigebracht werden, erklärt werden. Und das haben die sehr, sehr gut gemacht. Gut, ja. Die Story dahinter, ja, kann man wieder vernachlässigen, ist halt eben einfach nur so als Rahmenhandlung dafür da, um das halt alles ein bisschen voranzutreiben. Aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz süß erzählt. Und was ich ja erzähltechnisch noch am meisten feier, ist ja der Abspann, aber das steht noch auf anderem Blatt Papier.
Okay. Ja, also, ist interessant.
Die Credits sind göttlich. Die kann ich wirklich nur empfehlen. Guckt euch unbedingt die Credits von diesem Spiel an. Die sind so witzig. Gibt's auch auf YouTube zu sehen. Also das ist auch selten, dass man sich Credits von dem Spiel, dass es dafür extra YouTube-Videos gibt, aber nicht ohne Grund, Leute, nicht ohne Grund.
Bild, ja, ich habe in meinem Freundeskreis zwei Vertreter, die Anno hart feiern, beziehungsweise jetzt mittlerweile sogar drei. Und ich will ehrlich sein, ich habe mal damals vor Jahren Anno mal angezockt gehabt und das war mir viel zu komplex. Also da habe ich gesagt, es tut mir leid, aber ich bin zu blöd für das Spiel. Das funktioniert nicht.
Ja, das war ja auch genau meine Prämisse. Ich habe auch immer gesagt, das ist mir einfach zu komplex, das ist mir zu unübersichtlich, ich verliere hier einfach zu schnell die Übersicht und weiß einfach nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und das haben die jetzt wirklich sehr viel besser gemacht. Also was mich immer so ein bisschen abgeschreckt hat, war ja dieses ganze Inselprinzip. Ne, es gibt ja kein Festland, das Spiel besteht ja ausschließlich aus Inseln. Du bist ja früher oder später dazu gezwungen, auch auf andere Inseln überzusiedeln. Also du kannst dich nicht auf deine eigene, eine Hauptinsel konzentrieren und sagen, nö, ich bleib bei einer Insel, was der Rest drumherum macht, ist mir egal. Um voranzukommen, musst du auch auf andere Inseln übergreifen, sei es aus Platzgründen oder aber vor allem aus Ressourcengründen, weil halt nicht alle Ressourcen überall vorhanden sind. Dadurch zwingt dich das Spiel eben auch zu expandieren. Und das war immer das, was mich auch am Ende immer wieder gesagt hat, so, nee, ab der Stelle bin ich spätestens raus gewesen. Und auch das haben sie jetzt alles wirklich besser gemacht, weil die Menüführung, die Übersichtlichkeit sehr viel besser gegeben ist. Da haben die wirklich sehr stark nachgebessert.
Klingt doch spannend, interessant.
Ja. Und ich habe noch keine DLCs, also auch da sind natürlich noch diverse DLCs noch mit dabei, womit es natürlich locken. Also da ist natürlich der Einstiegspreis mit 6 Euro natürlich wieder ganz, ganz geschickt gemacht, dass man dann nachher wieder für mehr Geld die DLCs...
Wir kennen's. Ja.
Wird vermutlich auch bei mir früher oder später darauf hinauslaufen, dass ich mir da vielleicht das ein oder andere noch mit dazu holen werde. Sicherlich nicht alle, aber auf jeden Fall noch ein bisschen... Aber doch, ganz klare Empfehlung, wer Anno 1800 noch nicht gespielt hat und auch eigentlich nach einem ruhigen Aufbauspiel sucht, kann ich das wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Gerade eben als Alternative, gerade zu City Skylines, wer da etwas frustriert ist. Anno 1800, auch wenn nach wie vor das Schachbrettmuster nicht weggegangen ist, also man kann einfach wirklich nur Straßen nach links, rechts, hoch oder runter setzen. Bei Anno 117 wird das dann ja anders. Das ist der erste Teil, wo es dann auch diagonale Straßen geben wird und die Fans sind aus den Häuschen. Aber es dauert ja noch ein bisschen, bis das kommt. Und bis dahin ist man mit Anno 1800 wirklich bestens bedient.
Ich will das Thema gar nicht so abrupt wechseln, aber wo jetzt gerade du nochmal City Skylines erwähnt hast, ich sehe gerade, ich will jetzt keine Werbung machen, weil wir wissen auch nicht, wann diese Folge jetzt explizit ausgestrahlt wird. Ich hoffe, so früh wie möglich. Aber während des 10-jährigen Jubiläums habe ich jetzt gerade festgestellt auf Steam, ist es City Skylines 1 für 2,79 €.
Ja.
Ja, und von dem, was ich von dir jetzt gerade gehört habe, ne, Empfehlung zu 1, auf jeden Fall.
Ja, also City Skylines 1 nach wie vor zu empfehlen. Also vor allem mit Mods. Also die Mod-Community ist natürlich riesig und die sorgen auch dafür, dass auch der erste Teil nochmal wieder um einiges nochmal wieder verbessert wird. Kann ich also wirklich sehr, sehr empfehlen. Definitiv. Und um deine Frage direkt zu beantworten, die Folge wird natürlich hier, also für die Hörer ist es klar, aber für dich jetzt einfach nochmal zur Info, natürlich am 1.4. Und das ist kein April-Scherz. Yes. Nein, nein. Es ist halt der erste Dienstag im Monat und da wird eben unsere Folge veröffentlicht. Warum weißt du das nicht?
Ich wollte jetzt keinen Druck auf dich ausüben, weil, seien wir ehrlich, ich finde das immer sehr bequem, immer Teil des Podcasts zu sein, weil ich einfach nur, mein Job ist es eigentlich, mehr oder minder im Mikrofon einfach reinzuquatschen und danach ist vorbei. Und Sebi kümmert sich dann quasi ums Schneiden, ne, ums Editieren, all diese ganzen Geschichten. Und das ist ja auch trotzdem dann irgendwann so der Punkt, wo man sich dann sagt so, ja, das muss ich irgendwie auch noch alles neben meinem Privatleben unterkriegen. Ich wollte keinen Druck auf dich ausüben.
Ach Gott, nein, nein. Den Druck mache ich mir da selbst, aber ist auch vollkommen in Ordnung. Nein, nein, also keine Sorge, am 1.4., also wirklich noch recht frisch nach der Aufnahme, seid ihr hier mit dabei.
Ja, dann, ich glaube, dann packe ich mir City
aber
Skylines 1.
Aber da ist City Skylines das Angebot trotzdem schon vorbei, weil ich glaube, es läuft. Du bist 30. oder 31., ne?
Oh, also ich sag mal so, für 2,80 €, das ist ja nix.
Nee, das ist wirklich nichts. Lass mich doch mal gucken. 2,79 €. Ja, bis 31. März. Also, liebe Hörer, wenn ihr noch nicht zugeschlagen habt, habt ihr leider gerade die Chance verpasst. Ja.
Schade, ich sollte mir aneignen, sowas immer zu nennen, weil die Leute dann möglicherweise reagieren so, oh, cool, interessant. Und dann, naja, es tut mir leid, aber es ist zu spät. Oh. Ach ja.
Ja, ja. Ach, ja. Salz in die Wunde streuen, das kann er.
Ja, es tut mir leid. Sonst müsst ihr halt gegebenenfalls, keine Ahnung, es gibt ja noch die Möglichkeit, dass man irgendwelchen diversen Discord-Servern joint, um dann zu sagen, so, okay, gut, dann halten wir uns immer schön auf dem Laufenden. Das yes. ist wahrscheinlich während der Podcast-Aufnahme pause ich das dann einfach dann in Discord und die Leute wissen, ah, die nehmen gerade wieder auf.
Richtig, ja. Nee, aber okay. Tatsächlich haben sie da, wenn du es gerade noch so erwähnst, auch inzwischen ein Abo-Modell eingeführt. Also für alle Neulinge, für die ganzen alten Hasen lohnt es sich nicht, die bereits schon das meiste haben. Aber für Neulinge kann es durchaus ein interessantes Ding sein, dass du da im Prinzip für 10 € im Monat ein City Skylines-Abo abschließt und dafür sämtliche DLCs auch inklusive hast.
Ah, guck mal. Sebi rettet die Welt.
Ne?
Super.
Und man muss dazu sagen, also wenn du wirklich alle DLCs zusammenrechnest, zum Normalpreis bist du da auf jeden Fall so um die 200-250 € schon mit dabei. Von daher, wenn man sagt, okay, eine Weile das auf jeden Fall spielen, 10 € im Monat ist da auf jeden Fall ein ganz faires Angebot.
Ja, guck.
Man kann sogar nochmal extra sparen, wenn man halt, ich sehe ich gerade nochmal mit 25% extra, dass du es gleich für 6 Monate buchst und dann statt 40 € dann nur 30 bezahlst zum Beispiel.
Yep. Ja, das war dann entsprechend unser Feedback zu diesem Monat. Aber es geht ja nächsten Monat auch schon wieder weiter. Ne? Wir fassen erstmal, oder ich, beziehungsweise wir, fassen im Auge den Mittwoch, den 2. April, Nintendo Direct. Wir wollen mehr über die Nintendo 2 wissen. Das heißt, die nächste Folge wird ebenfalls spannend starten.
Richtig, ganz genau. Die nächste Folge, kann ich euch jetzt schon sagen, wird ein kleines Special zur Nintendo Switch 2 sein. Denn nach der Nintendo Direct ist vor der Nintendo Direct oder so ähnlich. Nein, da wird es ja auf jeden Fall die große Ankündigung geben für den Nintendo Switch. Und das Ganze werde ich dann mit dem lieben Vic von der PC Games dann nochmal ganz ausführlich analysieren, uns genau anschauen und mal gucken, was dabei so rumkommt und was uns dann erwarten wird. Wenn ihr also da auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut dann gern in 2 Wochen wieder rein, ab dem 15. spätestens, nee, ich glaube vorher schon, tatsächlich schon am 10. vermutlich wird die Folge dann schon rauskommen. Da wollen wir nicht allzu lange warten. Genau. Und da werdet ihr dann dementsprechend auf den Stand gebracht, was die Nintendo Switch 2 angeht. Da dürfen wir sehr, sehr gespannt sein. Aber wir hatten ja auch jetzt schon am 27. gerade, also vom Tag der Aufnahme vorgestern, gerade noch die letzte Nintendo Direct. Die hast du dir angeguckt, ne? Ich hab die ja gar nicht gesehen.
Ach so, ja. Stimmt. Es gab am 27. gab es eine Nintendo Direct. Die hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Das ist mir spontan aufgefallen, als ich im Lurk war von dem Streamer, der gesagt hat, oh, ihr seid ja hier. Ich dachte, ihr guckt euch alle die Nintendo Direct an. Ich so, also, excuse me, what? Ich hab's mir im Nachhinein angeguckt, ne? Also wenn ihr Interesse habt, da mal reinzuschauen, ne? YouTube, Live-Übertragung wurde hochgeladen und Nintendo-Channel, ne? Wie immer, wie gewohnt. Es gab, ich sag's mal so, das Feedback zu der Nintendo Direct am 27.03. ist ein bisschen vielseitig. Einige freuen sich, andere eher weniger, die sind ein bisschen skeptisch, weil offensichtlich, wir warten alle viel mehr und sind gehypt auf die Nintendo Switch 2. Nichtsdestotrotz hat Nintendo dann einige Titel noch für die, ich sag jetzt mal Nintendo Switch, erste Generation in Anführungszeichen, nochmal bekannt gegeben. Ne? Große Titel wie Dragon Quest, Story of Season ist ein Game, was so ein bisschen an Harvest Moon erinnert. Grand Bazaar, das soll dann rauskommen. Ein interessanter Titel, wo ich dann auch noch mein Augenmerk drauflegen werde, ist Metroid Prime 4 Beyond, wo du halt wieder als Samus Aran, die Heldin, dann dich mit deinen bekannten Feinden messen darfst. Ja. Alles mit einem eher psychomäßigen Touch, das heißt neben deiner ursprünglichen Rüstung, die dir unglaubliche Energie und Feuerkraft verleiht, hast du dann aber auch noch so psychische ähnliche Kräfte, die du in dem Spiel nutzen kannst. Da gab es ein paar Peaks, wo man reinschauen konnte. Ebenfalls interessant, Gradius Origin. Na, 40 Jahre für die Retro-Klassiker. Gradius, sagt dir das was, Sabi?
Nein?
Nö, ist okay. Also, wenn du. Nett, ach du, ich glaube, wenn du das Spiel siehst, wirst du sagen, ah, okay, das ist mehr oder minder dieses klassische, du spielst ein Spaceship, ne? Der Bildschirm geht ständig langsam nach rechts und du gehst dann nach oben und unten und schießt dann irgendwelche Dinger kaputt, die dann auf der rechten Seite des Bildschirms erlangen. Das ist das Gradius-Prinzip. Ja, genau, so ungefähr. Und Gradius Origin feiert jetzt mittlerweile 40 Jahre, ne? Ist ein interessanter Retro-Klassiker, der hin und wieder mal erscheint, da soll es dann nochmal was zugeben. Und sonst Rift of the Necrodancer wurde ebenfalls auf Steam ja hart gefeiert. Das soll jetzt für die Nintendo Switch 1 noch rauskommen. Mhm. Pokémon Legends Z2A oder ZA. Habe ich gar nicht so viel zu sagen. Und sie wollen jetzt letzten Endes. Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt, muss ich jetzt fairerweise sagen, ja, Pokémon ist ein Riesentitel, ja, hat eine riesige Fanbase. Asche über mein Haupt, ich habe nur Rot gespielt. Und auf der N64 Pokémon Stadium. Alles andere ist mehr oder minder an mir vorbeigegangen, weil nach der ersten Generation hat es mir erstmal gereicht. So viel zu sagen kann. Der letzte Pokémon-Titel hat jetzt nicht unbedingt überzeugt gehabt. Deswegen sind auch da jetzt einige skeptisch, weil sie sich eigentlich erhofft hatten, dass der nächste Pokémon-Teil für die Nintendo Switch 2 rauskäme. Ne? Mit mehr Leistung, mit mehr Grafik, etc. pp. Weil der letzte Teil, der war ja aufgrund von mangelnder FPS-Rate fragwürdig. Ne? Ja. Und jetzt haben natürlich viele die Angst, dass das sich wieder so auswirken könnte mit Pokémon Legends Z2A, zumindest das, was ich jetzt in YouTube in den Kommentaren gelesen habe. Deswegen will ich darauf gar nicht so intensiv eingehen. Ne? Freunde, seid etwas nachsichtig, das kriegen wir hin. Aber was ich sonst noch interessant finde, das Prinzip der virtuellen Softwarekarte. Bislang ist es ja meistens so, wenn du dich dazu entscheidest, ein Spiel zu kaufen, kannst du natürlich klassisch die Kassette kaufen. Möglich. Oder halt digital. Das heißt, du gehst in den Nintendo Store, spielst das, kaufst das Spiel digital und gut ist. Hat mehr oder minder in familiären Kreisen aber immer so das, den bitteren Beigeschmack. Das Spiel ruht auf der Nintendo Switch, auf einer Nintendo Switch. Wie kriege ich das jetzt auf die andere? Und jetzt hat mehr oder minder Nintendo ein Prinzip entwickelt, die virtuelle Softwarekarte, dass du eine Konsole mit der anderen koppelst, um dann eben diese virtuelle Softwarekarte zu tauschen. Vorsicht, ja. Spoiler, nur für 12 Tage. Also für 2 Wochen, 14 Tage.
Okay.
Ja.
Ja.
Das war schon ganz interessant. Bezüglich der Nintendo Switch 1 dachte ich, okay, aber wir wissen ja schon, dass die Nintendo Switch 2 abwärtskompatibel sein kann. Da wird sich Nintendo dabei wohl was gedacht haben.
Mhm.
Na?
Ja, gehen wir von aus.
Davon gehen wir aus. Das ist jetzt die knackige Zusammenfassung. Die Live-Übertragung oder das Video, was ich jetzt gesehen habe, dauert ungefähr eine Stunde. Ja, beziehungsweise, ja, lass es 40 Minuten sein. Es sind noch viel, viel mehr Titel vorhanden, die mich aber jetzt so gar nicht gecatcht haben. Unter anderem Tamagotchi Plaza. Tamagotchi, jeder weiß Bescheid. Mhm, aber es als Form des Nintendo-Games erinnert so ein bisschen an Animal Crossing mit typisch japanischen, süßen, übertriebenen Tamagotchi-Style. Wo ich dann auch gesagt habe, okay, für mich persönlich jetzt way too much, aber okay, warum nicht?
Warum nicht eben? Auch das findet sicherlich seine Fans. Aber ich muss sagen, der interessanteste Aspekt dahingehend ist ja wirklich das Ding mit der virtuellen Softwarekarte. Mhm. Gerade weil das ja eben auch durchaus auch auf die Switch 2 so übertragen werden kann, das ganze Prinzip. Ja. Finde ich sehr spannend, auch irgendwie ein bisschen Schritt in die richtige Richtung. Also für Nintendo-Verhältnisse ist das eigentlich auch schon ein ganz großes Entgegenkommen, muss ich sagen. Ist man ja von denen eigentlich so nicht gewohnt.
Absolut. Ja, die sind ja was, ich will nicht von Spieleverleih reden, aber nee. Diesbezüglich schon sehr, 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 sehr deutlich.
Ja.
Sehr, sehr deutlich. Ne? Und jetzt ist es aber auch letzten Endes ein sehr familienfreundlicher Schritt. Als wenn du Geschwister hast oder eine Familie mit näheren Nintendo Switch-Konsolen, hast du jetzt die Möglichkeit, Spiele auch digital zu tauschen bzw. zu verleihen. Und ja, ist interessant. Ich frage mich, wie diese lokale Kopplungsverbindung laufen wird. Ne, die musst du ja einmal miteinander kalibrieren, die beiden Konsolen. Dann kannst du die digitale Kassette einfach austauschen. Wir werden sehen, wie sich das in der Praxis umsetzen lässt.
Auf jeden Fall. Also natürlich ist es auch ein ganz guter Schutz, wenn sie sagen, das geht halt immer für maximal 2 Wochen. So also kannst du halt nicht einfach mal deinen Kumpel besuchen gehen und dann wieder nach Hause fahren und vorher dann noch die ganzen Spiele mit übertragen. Und dann hast du sie einfach, nee, dann kannst du sie 2 Wochen spielen und danach ist dann auch schon wieder Ende im Gelände. Das reicht in den meisten Fällen ja nicht aus, um die Spiele auch durchzuspielen.
Es kommt drauf an, ob du Vollzeit berufstätig beschäftigt bist, gerade Urlaub hast oder auf Schlaf verzichten möchtest.
Genau, also jeder erwachsene, arbeitende Mensch wird es in der Regel eher nicht schaffen, die meisten Spiele in 2 Wochen durchzuspielen. Außer vielleicht irgendwelche wirklich kurzen Titel. Gibt ja auch wirklich Spiele, die man teilweise in 5-6 Stunden schon durchspielen kann. Aber nee, klar, also die Regel sagt dann ja im Prinzip 2 Wochen in der Regel nicht machbar. Und dahingehend keine doofe Entscheidung, das auf 2 Wochen zu begrenzen, um da halt einfach so ein bisschen den Riegel vorzuschieben, dass da einfach, ja, frei durchgetauscht wird über Grenzen hinweg und man alles machen kann.
Korrekt. Ja, wie gesagt, ich glaube, Nintendo Direct, so als Fazit, viele sind so ein bisschen so, ja, gut, Nintendo Switch 1, Spiele, Titel, ich kann trotzdem noch weiter zocken. Aber primär, glaube ich, ist das ein spannender Auftakt für unseren 2. April, ne? Was man daraus alles noch machen kann in Zukunft.
Richtig. Wir werden gespannt sein und wir werden auch berichten. Wie gesagt, am 10. ist es denn schon soweit, ausnahmsweise mal an einem Donnerstag, aber das kann einfach nicht so lange warten. Deswegen werden wir da auch so schnell es geht dann auch nachreichen mit den Informationen.
So sieht es aus.
In diesem Sinne sagen wir mal wieder vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Schreibt gerne in die Kommentare, was habt ihr eigentlich diesen Monat so gespielt? Und ja, auf welches Spiel freut ihr euch in nächster Zeit am meisten? Lasst es uns gerne wissen. Vielleicht gibt es uns noch einen Anreiz, über das ein oder andere Spiel auch in der nächsten Folge nochmal wieder extra mitzusprechen. Seid auf jeden Fall, wenn nicht zu Nintendo Direct, dann doch spätestens zum nächsten Monatsrückblick zu Pixel to Checkpoint wieder mit dabei.
Yes, ich bedanke mich ebenfalls für eure Aufmerksamkeit, für euer Ohren, Freund, Freunde der Sonne. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.